Rock'n'Roll Podcast mit Fleming Jan und Eggers Peer am Mikro dran. Yo! Touch too much.
Folge 56 und es wird im Prinzip eine Reise in Per Eggers und Jan Flemings Vergangenheit, zumindest im allerweitesten Sinne, denn wir werden wissenschaftlich.
Ja, aber wirklich allerweitesten Sinne. Wir treffen heute quasi einen Kollegen, der genau wie ich ja auch, ich glaube du ja nicht, ne? Aber ich bin ja Historiker.
Genau, ich bin ja, ich weiß gar nicht, wie die
Bezeichnung. Du bist Politologe oder nicht?
Ja, ich habe ja Sportwissenschaften und politische Wissenschaften studiert. Und ich hatte vorhin auf der Radlfahrt hierher schon überlegt.
Wo hast du deine Abschlussarbeit gemacht?
Meine Abschlussarbeit habe ich in politische Wissenschaften
gemacht.
Also
bist du Politologe.
Genau.
So ist ja bei mir auch. Wir haben ja beide Politik studiert. Aber ich habe eben meine Magisterarbeit dann in Geschichte geschrieben und deshalb bin ich jetzt offizieller Historiker und du offizieller Politologe. So.
Genau. Was war dein Thema? Worüber hast du geschrieben?
Habe ich tatsächlich vorhin noch rausgeguckt. Mein Fachgebiet in Geschichte ist Renaissance-Geschichte. Ja, vielen Dank. Und meine Magisterarbeit hieß Karl der V. und Oberitalien.
Wow.
Da ging es um,
es ging um Karl den Großen und Oberitalien.
Nein, Karl den Fünften.
Ach so,
Karl Alter, den Fünften. Du hörst ja nicht 5 Sekunden zu. Karl der Fünfte, ganz weit weg von Karl dem Großen. So, jedenfalls war das wirklich spannend, weil es ist Anfang des 16. Jahrhunderts gewesen und da war alles drin. Da war Martin Luther mit dabei, da gab es richtig Stress noch mit dem Papsttum, da gab es richtig Ärger mit Frankreich und dem Rest von Europa und so. Das war schon geil. Henry der Achte in England hat alle Frauen geköpft ständig. Das war alles eine Zeit und Karl der Fünfte war der größte König und eben auch Kaiser des Römischen Reiches Deutsche Nation. Und hat da richtig Probleme gehabt. Dann kamen die Türken, die angeklopft haben in der Nähe von Wien. Also das war schon eine heftige Zeit und war tatsächlich spannend und hat ein kleines Stück sogar Spaß gemacht.
Und wir sprechen gleich mit, ich weiß gar nicht, ob er der Einzige, aber einem der wenigen Heavy-Metal-Forscher Deutschlands. In unserer Studienzeit hast du jemals einen Heavy-Metal-Forscher von Seiten der, also Historiker oder
dich.
So getroffen? Bei uns wäre unmöglich
da,
gewesen.
Da müssen,
ne?
Da müssen wir nachher
an
drüber sprechen.
Fakultät.
Da müssen wir nachher drüber sprechen, weil wir machen natürlich heute die Fuck vor zum Studium, weil wir eben heute mit einem Professor sprechen. Und deshalb,
ich glaube Doktor.
Würde ich das später. Ja, aber er ist ja ein Doktor, aber er ist ein Professor an der Uni, so lässt man das ja grob. Jedenfalls, darüber sprechen wir gerne später, aber selbstverständlich natürlich nicht. Das wäre der Oberhammer gewesen. Was meinst du denn? Wenn wir einen Metal-Professor gehabt hätten, hätte ich doch nicht über Karl den V. über Italien geschrieben, Alter.
Eben.
Dann hätte ich schön über Iron Maiden, Metallica und wie sie alle heißen, meine Arbeit geschrieben. Wer weiß, was dann passiert wäre.
Genau. Und das wollen wir gleich mal ein bisschen auseinanderklamüsern.
Genau.
Denn was man da genau erforscht, wie man dazu kommt. Und vor allem frage ich mich auch eben, wieso die, ich kann mir die Reaktion vorstellen, wenn ich damals zu meinem Dozenten gegangen wäre und gesagt hätte, politische Wissenschaften, gut, ist jetzt bei politischer Wissenschaft vielleicht noch ein bisschen schwieriger, den Turn zum Metal zu finden als bei Geschichte, aber nichtsdestotrotz in dieser stocksteifen und sehr verstaubten Schneiderberg-Universität in Hannover, wenn man da in die Sprechstunde des Dozenten gegangen wäre und gesagt hätte, ich habe eine geile Idee für meine Diplom-, Master-, Magisterarbeit, Bachelorarbeit, was auch immer. Ich würde gerne über Heavy Metal forschen.
Ja, das darfst du natürlich nicht in der Sprechstunde machen, sondern wo hättest du dafür hingehen müssen, damit du das nebenbei...
In Elchkeller.
In den Elchkeller.
Unten die Cafeteria,
so.
Wo die Alt-68er langhaarig
und da
saßen
waren jede Menge
haben.
Von an der Uni und die haben da gekifft, auch am Tag. Und wenn du da richtig mal dich daneben gesetzt hast, vielleicht auch mal eingezogen hast, dann hätte das klappen können, glaube ich.
Du hättest nach langer Zeit den richtigen Dozenten gefunden.
Vielleicht.
Der auch Interesse
also daran es wird,
gehabt hat.
Ich bin sehr gespannt, was er zu erzählen hat gleich. Ich muss vorher noch eine Sache aufklären. Wir haben nämlich, ich habe das auch bei Instagram euch gefragt, ob ihr den Fehler gefunden habt. Wir haben nämlich beim letzten Mal gesagt, das wäre die Folge 54 gewesen. War sie aber gar nicht. Es war schon die Folge 55, unsere letzte. Habe ich mich tatsächlich 1a verzählt. Aber gut, Mathe hätte ich so oder so nicht studieren können. Aber deshalb sind wir jetzt auch schon bei Folge 56.
Ist es denn wem aufgefallen?
Nein. Tatsächlich hat mir niemand geschrieben und das, ich weiß gar nicht, ob ich es gut oder schlecht finden soll, ehrlich gesagt. Aber dann, bevor wir jetzt aber zu unserem Metal-Forscher schalten, möchte ich gerne dir noch eine Frage stellen.
Ja,
und zwar
bitte.
Müssen wir uns Gedanken machen, ob wir nicht eine Sonderfolge machen demnächst. Denn am Montag wird Bob Dylan 80. Und Bob Dylan, die, die uns regelmäßig hören, wissen ja, Bob Dylan ist so eine Art roter Faden hier bei uns in diesem Podcast. Wir haben beide Verständnis für seine Art, Songs zu schreiben. Das macht er hervorragend, aber das mit dem Singen ist nicht so seins. Von daher, Bob Dylan wird 80. Da, kommen wir da dran vorbei? Ja, ne?
Das werden wir sehen.
Gut. Das hängen wir hinten dran und schalten jetzt tatsächlich mal an die Uni Jena zu Dr. Marco Swiniacki. Ich hoffe, wir haben das richtig ausgesprochen.
Hallo, ihr zwei.
Hallo.
Sehr gut. Hallöchen.
Das hat er ja vorhin gehabt. Als allererstes die Frage, wir hatten schon telefoniert, trotzdem, wir sind beim Metal-Duo, auch Per und du, ne?
Selbstverständlich.
Oh, genau.
Ich bin Marco.
Ich bin Per, hi. Ich bin Jan. Das ist wie beim Skifahren, ne? Ich glaube, ab 3000 Meter ist man beim Du, habe ich mal gehört. Und auf dem Golfplatz ist ganz lustig, gibt es ein Tages-Du. Weil das ja ein bisschen spießig ist, da gibt es das Tages-Du, also etablieren wir jetzt das Metal-Du.
Ja, aber ganz ehrlich, also ich finde das finde ich auch endstrange. Also wenn jetzt irgendwie hier auch, also ich habe ja jetzt auch schon ein paar Leute interviewt irgendwie, da wäre ich gar nicht drauf gekommen. Also,
nee, ne?
Nee, und weil das Lustige ist ja, die Leute aus den USA und England, die kannst du ja auch gar nicht siezen. Das ist ja auch wieder so ein deutsches Ding.
Marco, als allererstes die Frage, wir trinken mit jedem Gast ein Getränk. Du hast ein Getränk leider ausgewählt, was ich nicht gefunden habe, aber sag uns, was es ist und warum es dein Lieblingsgetränk ist.
Es ist Altenburger Bier, das ist halt eine regionale Biersorte, die es bei uns gibt. Ich mag Altenburger Bier deswegen, weil es nicht so schmeckt wie diese typische Abfüllung aus jeder x-beliebigen großen Brauerei. Altenburger Bier ist halt herb, klar, ehrlich, steht hinten drauf und ist auch drin, was draufsteht. Und deswegen mag ich das sehr gerne. Ist jetzt nicht mein Lieblingsgetränk. Mein Lieblingsgetränk ist Tee, also Grüntee. Aber wenn wir uns jetzt hier hinten, also hier hingesetzt hätten und hätten Grüntee getrunken, wäre das beim Metal ein bisschen seltsam.
Das stimmt.
Da hast du völlig recht.
Also, ich habe tatsächlich auch wie immer ein Getränk dabei. Oh. Ich habe mal nicht so was ganz Schwieriges genommen, weil Altenburger ist nicht zu kriegen. Ich war in mehreren Getränkemärkten. Du kriegst natürlich australisches
und
Bier, englisches.
Dann hast du dir gedacht, da bringe ich auch kein Bier mit, sondern wieder irgendeine Scheiße in der Dose.
Nee, ich dachte, Aldi macht gerade Wodka Apple Soda. Das klang gar nicht so schlecht. Ich dachte, wir probieren das mal. Und ich habe back zur Uni habe ich zumindest für mich, um mich mir ein bisschen den Hauch der Seriosität zu geben, auch eine Brille. Dann haben wir eine Spiegelglasbrille, habe ich auf. Als allererstes einmal die Frage, wir hatten eben schon ein bisschen geplaudert, dass bei uns an der Hochschule es wahrscheinlich schwierig gewesen wäre, mit dem Thema Heavy Metal in die Forschung zu gehen. Wie ist es bei dir gewesen, als du mit den Projekten das erste Mal da zu deinen Dozenten gegangen bist? Waren das offene Türen oder musste man da vielleicht mehr drum kämpfen als eben beim Thema Karl der Fünfte in Italien?
Man muss bei dem Thema definitiv mehr kämpfen als bei Karl der Fünfte in Italien, was natürlich, wenn man die Zeit erforscht, ein unglaublich wichtiges Thema ist. Aber ich möchte euch nicht älter machen, als ihr seid, aber seitdem ihr an der Uni wart, hat sich wahrscheinlich sehr viel verändert. und es ist so, dass ich in der Tat überhaupt keine Probleme hatte, mich dem Thema zu widmen. Ich bin auch nicht fest an der Universität angestellt. Also ich habe quasi das Projekt für mich selbst eingeworben. Ich habe ein Forschungsstipendium der Gerda-Henkel-Stiftung, habe halt einen langen Antrag geschrieben und begründet, warum ich glaube, dass das wichtig ist, historisch, zeithistorisch, und konnte das danach machen. Und das ist auch deshalb möglich, weil ungefähr so seit den 2006er, 7er, 8er Jahren sich wirklich international die sogenannten Metal Studies wirklich im wissenschaftlichen Bereich etablieren. Die Geschichtswissenschaft ist da ein bisschen ein Nachzügler, beschäftigt sich halt immer ein bisschen mit der Vergangenheit, hängt auch vielleicht immer ein bisschen so hinterher. Aber die Soziologen, die Kulturwissenschaftler, Politikwissenschaftler, Kulturwissenschaftler und so weiter beschäftigen sich halt international in einem wirklich spannenden Verbund mit Heavy Metal. Und da kann man natürlich als Historiker super andocken.
Dann Warte kurz. Bevor wir darauf weiter eingehen, zwei Sachen. Erstens, so schlimm ist es noch gar nicht, weil ich habe meinen Magister 2009 gemacht. Ich weiß nicht, wann
ich habe meinen Magister 2006 gemacht.
Siehst du, Streber. Und zweitens, bitte Karl der Fünfte und Oberitalien.
Oberitalien,
wenn ihr das nochmal sagen wollt. Das ist schon auch wichtig. Ja, sonst könnte ich vielleicht Ärger kriegen mit meinem Prof, dem wirklich hochgeschätzten Herrn Aschoff. Nicht, dass der das am Ende hört und dann kriege ich Ärger. So. Du wolltest eine Frage stellen, aber du hast schon eine gestellt, deshalb bin ich sowieso ich dran. Marco, bitte sag nochmal oder versuch mal zusammenzufassen, was genau du denn erforscht, welchen Fragen du hauptsächlich nachgehst.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich versuche mich kurz zu fassen. also wichtig ist erstmal Folgendes, ihr habt ja vorher schon davon gesprochen, wahrscheinlich der erste oder der einzige Metal-Forscher oder sowas, das ist wirklich, also wirklich nicht mehr der Fall. Es gibt wirklich im auch im deutschsprachigen Raum, auch Österreich und der Schweiz, viele, die sich wissenschaftlich mit Heavy Metal auseinandersetzen. Und ich muss der Komplettheit halber auch dazu sagen, dass ich kein Professor bin, das darf man mir bitte nicht anhängen. Aber was ich erforsche, ist Folgendes. Also ich möchte keine Gesamtgeschichte der Heavy-Metal-Kultur schreiben. Das wäre für mich als Person in einem Dreijahresprojekt alleine natürlich vermessen, wenn ich das versuchen würde. Ja. Das ist auch noch weit in der Ferne, dass das möglich sein wird, weil wie gesagt, da wird gerade viel dran gemacht. Mir geht es um eine ganz spezifische Zeit und ganz spezifische Regionen. Mir geht es vor allem um die Zeit ab der sogenannten New Wave of British Heavy Metal. Du hast vorhin Iron Maiden schon angesprochen. Iron Maiden ist natürlich die Band, die man damit sofort assoziiert. Und das Projekt zieht sich dann über die 1800, also New Wave of British Heavy Metal 1979 ungefähr. Das zieht sich dann über die 80er Jahre bis Mitte der 90er Jahre bis zum sogenannten Norwegian oder norwegischen Black Metal Phänomen. Und ich erforsche Folgendes. Ich gehe von der grundlegenden Frage aus, also Mitte der 70er Jahre gab es zwar Heavy Metal Bands, die haben sich so aber noch nicht genannt. Also wir hatten die klassischen Dinosaurier Bands, wenn man so will, Black Sabbath, Led Zeppelin und so weiter. Genau, ganz genau. Und solche Bands und Free gehen da auch noch so ein bisschen mit rein. Solche Echt? Bands. Ja, musikalisch kann man schon sagen. Also zumindest die Leute, die ich interviewe, die waren sehr auf Free zu der Zeit.
Also All Right Now sind Free, oder?
Ganz genau. Das sind auch ganz beliebte Songs bei den den jungen Iron Maiden zum Beispiel gewesen. Ne? Also okay. Die mochten alle Free. Mir geht es darum, dass Mitte der 70er Jahre diese Musik irgendwie angestaubt war und auch bei der Jugend nicht mehr so richtig ankam. Und dann kam halt Punk. 1976, 77, da war Metal zwar nicht tot, aber es war zumindest medial in der Versenkung verschwunden. Und dann hätte Metal im Grunde das widerfahren können, was allen anderen Jugendkulturen vor 1970 auch widerfuhr, dass sie dann nämlich weg waren. Man kennt die Mods, die Rocker, vorher die Teddy Boys und so weiter. Das passierte mit Metal nicht, weil Metal eben diese sogenannte Punk-Spritze, die Punk-Infusion aufnahm. Do-it-yourself-Mentalität, alles wurde seitdem selbst gemacht. Es gab Independent, Plattenlabel, Fanzines, Tape-Trading. Die Musik wurde viel schneller, viel kürzer, eingängiger. Und aus dieser New Wave of British Heavy Metal-Zeit, die quasi den Beginn und das Gerüst meines Projekts ausmacht, entwickelten sich ganz viele dynamische Stile über die ganze Welt. Und da vergleiche ich 7 Regionen auf der Welt, die typisch sind für bestimmte Metal-Spielarten und gucke, wie die sich untereinander vernetzt haben.
Dann sag doch mal einmal, also wir hatten ja im Vorgespräch, als wir schon mal telefoniert, hat das ja beschrieben, es gibt verschiedene Regionen, die du speziell ins Auge fasst. Ich glaube, es ist England, ne? Es ist die Bay Area und es ist das Ruhrgebiet. Bevor wir vielleicht zu den Unterschieden kommen, was war denn sozusagen, du sagst, der Punk hat die Spritze gegeben, aber was hat das denn ausgemacht, dass Heavy Metal sozusagen weitergelebt hat? Was haben denn diese Regionen gemeinsam oder was ist denn das, was diese Heavy Metal Szenen global eint? Gibt's da was?
Ja, das Metal entwickelte sich natürlich über die Zeit weiter. Also von einem Metal zu sprechen, ist natürlich bei einem historischen Projekt schwierig. Aber was natürlich, wenn du schon diese Punk-Infusion ansprichst, was natürlich da Metal hat weiterleben lassen, war eine Jugend, die nicht, meistens jedenfalls nicht im großstädtischen Bereich von London oder Manchester zum Beispiel oder Liverpool angesiedelt war, sondern die zum Beispiel in solchen Regionen wie Nordostengland, klassisch Newcastle, Sunderland, Middlesbrough oder in der Region rund um Birmingham zum Beispiel unterwegs war oder Iron Maiden im Londoner East End, was natürlich auch nicht der Innenstadt von London entspricht, sondern eher ein anderes Klientel quasi als Einwohnerschaft hat. Und solche Jugendlichen blieben beim Rock, die blieben bei ihren großen Vorbildern, die konnten stilistisch mit der Punk-Attitüde, mit der Punk-Musik häufig relativ wenig anfangen. Also die haben auch nicht die Musik im Grunde übernommen, weil sie natürlich im Grunde wesentlich anspruchsloser zu spielen war. Wie gesagt, im Punk konnte jeder eine Gitarre nehmen und losbrettern. Das war natürlich bei der Musik, die vorher Zeppelin und so gemacht haben, überhaupt nicht der Fall. Die haben quasi den ganzen Ethos, die Geschwindigkeit, die Aggressivität des Punks genutzt, um die Musik ihrer großen Vorbilder zu revitalisieren, neu zu denken. Und Punk ebbte natürlich auch sehr schnell ab wieder medial. Punk ging dann natürlich viel länger als Hardcore-Punk in England, aber im Grunde 78 war Punk medial schon wieder am Ende. Ne? Und das haben die Bands natürlich dann genutzt.
Lass mal ganz kurz, wir sind ja jetzt gerade super nerdig unterwegs, ne? Lass mal ganz kurz einordnen. Also, wenn du sagst, wir haben Great Britain, da haben wir jetzt gerade Iron Maiden schon gehört, die stehen da für Pate. Für die Bay Area Pate hätte ich jetzt Metallica einsortiert. Bin ich da einsatzweise korrekt unterwegs? Oder ist das wahrscheinlich sogar noch zu früh für Metallica?
Nein, also Metallica ist eine Band, die kommt aus Los Angeles.
Ja, aber die sind ja in die Bay Area gezogen.
Aber die sind dann in die Bay Area gegangen, genau. Und da sind sie, exakt, ja, ganz genau, wegen Cliff Burton, ja, der bei Trauma war. Und im Grunde kann man, so wie sie groß geworden sind, kann man von einer Bay Area Band sprechen. Und Metallica ist dann natürlich auch mit Abstand die wichtigste Band von dort. Obwohl stilistisch vom ganzen Bay Area Thrash wahrscheinlich Exodus die Band ist.
Okay, und jetzt hätte ich aber ganz wirklich, also, und jetzt kommen wir zu Heavy Metal Bands im Ruhrgebiet. Sind da Accept in der Ecke einzusortieren?
Accept kommen aus Solingen.
Ja.
Und die, das ist natürlich so Grenzbereich, schwer zu sagen. Im Grunde eigentlich nein. Gehört eigentlich im Grunde nicht zum Ruhrgebiet. Aber Accept ist auch keine Band, die quasi auf dem Rücken der New Wave of British Heavy Metal groß wurde, sondern Accept gab es schon vorher. Also das ist eine Band, die es schon aus den 70er Jahren heraus gibt. Und die
Dirk Schneider, quasi,
ja, weil die war schon als Vorbild da, bevor das mit solchen klassischen Ruhrgebietsbands wie Creator und Sodom und sowas.
Ah, die sind, okay, Creator und Sodom. Alles klar, dann haben wir jetzt wenigstens mal aus jeder Ecke kurz mal einen drin gehabt. So, Jan, du erst nimmst du jetzt mal die Brille ab. Ich kann überhaupt nicht ernst nehmen. Es sieht ja furchtbar aus. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich dich sehe. Mir geht der nötige Ernst für diese Folge absolut ab, wenn ich dich in dieser hässlichen Brille sehe.
Was ich mich frage, ist, wir hatten mit Per schon häufiger in vorherigen Folgen über die moderne Vernetzung der Musikszenen gesprochen. Also heutzutage bleibt ja kein Trend auf der Welt unverborgen über Spotify, über YouTube, Instagram etc. Das war ja zu der Zeit, die Jüngeren können sich daran gar nicht erinnern. Wir machen mal Opa vom Krieg, da gab es das ja alles nicht. War ja eine ganz andere Zeit. Wir hatten ja nichts.
Na,
da
ja, sicher.
War die Vernetzung ja tatsächlich aber eine andere. Wie waren diese Szenen denn untereinander vernetzt? Ist man da sich besuchen geflogen? Oder hat man sich da in irgendwelchen Underground-Clubs mal gesehen?
Mit der Wählscheibe hat man sich angerufen.
Naja, aber auch da eine Nummer von Sodom aus dem Ruhrgebiet. Ich weiß nicht, ob Cliff Burton unbedingt die irgendwo hatte. Also wie hat da hat Vernetzung stattgefunden und wenn ja, wie?
Also die Vernetzung hat auf jeden Fall stattgefunden. Das ist auch eine sehr gute Frage und das ist quasi auch ein ganz zentrales Thema des Projekts, wenn man eine soziale Geschichte schreiben möchte. Die New Wave of British Heavy Metal ist auch deswegen so wichtig, weil sie wirklich das Tape Trading in den Metal mit hineingebracht hat. Tape Trading muss man sich so vorstellen, Metal-begeisterte Privatpersonen von überall auf der Welt sehen in Fernsehen, sehen in Magazinen, in dem werden Ads, also irgendwelche Anzeigen oder Werbung von Bands geschaltet, wo eine Adresse zu finden ist und die schreiben dann einfach einen Brief an die Adresse. So bildet sich seit den frühen 80er, vielleicht auch schon späten 70er Jahren ein wirklich weltweites Netz aus, auf dessen Rücken dann vor allem die extremen Metal-Szenen, also Death Metal, vor allem vorher der Thrash, aber auch der Death Metal und dann der Black Metal, sich vernetzen. Und alle Szenen, die ich untersuche, die kamen im Grunde genealogisch nacheinander, aber alle diese Szenen waren in einer Art und Weise miteinander vernetzt, die ich selbst vorher so nicht erwartet hätte. Das Tape-Trading-Netz ist, ich wusste, dass das sehr intensiv war, ich wusste, dass zwischen sehr, sehr vielen Akteuren dort Briefkontakte bestanden, aber dass die so intensiv sind, hätte ich niemals gedacht. Also es gibt Tape-Trader, die haben 10 Briefe pro Tag erhalten und dann zurückgeschrieben und dann Kassetten, natürlich alles auf Kassette, war alles analog, ne? Auf Kassette getauscht und so hat sich natürlich international eine Szene nicht nur ausgebildet, sondern Musik, die Stile, die überall gepflegt wurden, haben sich natürlich viel rascher und direkter ausgebreitet und jeder war immer im Grunde auf dem Laufenden und auf diese Weise hat sich natürlich auch die Entwicklung des Metals als Musik in diese ganzen Spielarten, die es gibt, viel schneller ermöglichen lassen, als das vorher der Fall war.
Ja. Und jetzt haben wir, ich sag mal, jetzt ein richtiges Klischeebild von dir. Ne, der du, also ich stelle mir vor, wenn du jetzt tatsächlich Metal-Forscher bist, das heißt, bist du tatsächlich früher auch so gewesen, wie man sich das jetzt eben vorstellt, hast viel Metal gehört, hast die üblichen schwarzen Sachen angehabt und hast damit irgendwie, bist du so durch dein Studium durchgekommen, weil du viel dich mit Metal getröstet hast und hast dann überlegt, Alter, jetzt mache ich doch mal meine Leidenschaft zum Beruf oder bist du da ganz anders rangegangen, wie man sich das jetzt gar nicht vorstellt?
Ne, ich glaube, vielleicht noch zu mir kurz, also ich glaube, dass es ein ganz, ganz krasses Klischee von Mettlern ist, dass sie nur Metal hören.
Ja.
Ich persönlich höre zum allergrößten Teil Metal, aber ich habe zum Beispiel gegen gut gemachten Rock, ich mag zum Beispiel Bands, wenn ich jetzt eine nennen müsste, wie Dropkick Murphys in ihrer Frühphase und sowas, so eine Musik mag ich sehr gerne. Ich mag Flogging Molly zum Beispiel, Musik, bei der ich das Gefühl habe, dass die Interpreten das auch wirklich leben, was sie tun. Das muss dann auch kein Metal für mich sein. Ne? Es gibt auch ganz krasse klassische Musik, ne? Aber Metal ist nun mal das, was es mir halt besonders angetan hat. Ja, zum Metal gekommen. Ich war in meiner Jugend Basketballer. Da hat man natürlich
jetzt geht's aber los hier.
Hat man sehr wenig mit Metal zu tun, wie ihr euch vorstellen könnt. Ja. Das ist eher so eine Hip-Hop-basierte Kultur.
Ich kenne das Leiden des jungen Basketballers.
Ich konnte damit aber nie was anfangen.
Da trifft man sich dann bei Run-DMC, ne? So ein bisschen, genau. So halbwegs.
Ja, das war so die krasse Zeit von frühem Eminem und Dr. Dre und sowas, ganz schlimm für mich. Aber es war dann so, dass wir so einen großen Markt hatten in der Stadt, wo ich herkam, also so einen Mediamarkt. Das war ja nicht ein Mediamarkt, aber irgend so ein anderer. Und die hatten halt Platten und die konnte man da einfach hören. Da ging man in so einen Kabuff und mich haben die Cover einfach angefixt. Und dann so ging das für mich ganz alleine los. Also ich habe das für mich ganz alleine entdeckt und habe später erst dann im Grunde bis heute gemerkt, dass was die Platten eigentlich bedeuten, die ich mir damals auf Blauen Dunst gekauft habe. Ne? So bin ich da quasi reingekommen und das wurde mit den Jahren dann halt immer intensiver. Also ich spreche jetzt von einer Zeit, das war ungefähr so 96, 97. Im Studium, da war das dann halt schon lange voll entwickelt in einem und dass ich dann mich dafür entscheide, so ein Projekt aufzuziehen, das hatte natürlich zuallererst, das ist richtig, auch mit meiner persönlichen Vorliebe zu tun, aber auch, und ansonsten hätte ich es ja nicht machen können, damit, dass man halt das wunderbar an derzeitige wissenschaftliche Diskurse anbinden kann, dass es halt wichtig ist, was da gemacht wird. Und ist auch ein gutes Zeichen. Also ich habe jetzt nach meinem Stipendium am Historischen Kolleg in München ein einjähriges Fellowship bekommen, um das Buch dann zu schreiben, cool. was auch ein schönes Zeichen ist. Also das wird dann auf jeden Fall kommen. Ich kann das quasi zu Ende denken, zu Ende finanzieren und dass so eine Institution dann halt auch in einem Projekt quasi ein Fellowship gibt auf ein Jahr, was sich mit dem Thema beschäftigt, ist halt für mich ein wirklich gutes Zeichen, dass Metal auch wissenschaftlich angekommen ist.
Das ist ja ein Wahnsinn, was Marco gerade gesagt hat. Ich hatte gerade, kennst du diesen Nostalgie-Flash? Ich habe mich daran erinnert, dass man früher, bin ich ja auch in CD-Läden gegangen und stand da und habe gewartet, dass in dem CD-Laden einer dieser drei Player frei wird, damit ich mir die Musik zum ersten Mal überhaupt anhören können. Dann hat irgendein genau Kumpel so gesagt, hör da mal rein und dann stehst du da und dann stehen da irgendwie vier Mädels, die ihre Teenie-Band erstmal durchhören und du willst unbedingt ran und musst dann nach 2,5 Songs entscheiden, kaufe ich es oder nicht, weil hinter dir schon wieder die Schlange ist. Ne?
Und das war bei mir tatsächlich auch so. Ich weiß, dass ich das gemacht habe damals bei Liquido, Narcotic. Da habe ich, das habe ich einmal so Probe gehört und ich habe das, die allererste Geschichte, da weiß ich allerdings nicht, was ich Probe gehört habe, aber das ist ganz krass. Da stand ich in so einem Laden und habe irgendeine CD-Probe gehört und da kam einer rein und hat geschrien, die haben Tupac erschossen.
Okay.
Da stand ich gerade in diesem Laden und es haben halt wirklich auch welche Tupac gerade gehört und der schrie, Alter, die haben Tupac erschossen. Und du kannst ja dein Handy
irgendwo
nicht rausziehen.
Aus Friesland, oder?
Ja, in Aurich, klar. Und du kannst ja dein Handy nicht rausziehen, weil es war, boah, jetzt seid ihr dran. Ey, Tupac, 98, 97? Wann ist er erschossen worden?
98.
Irgendwo so, irgendwo da. Also auf jeden Fall krasser Flashback. Erzähl mal, Marco, du bist doch dann sicherlich auch in deiner Eigenschaft jetzt als Metal-Forscher mit einigen Metal-Bands zusammengetroffen. Hast doch mit Sicherheit den einen oder anderen schon mal gesprochen. Gibt's da ein paar schöne Stories, die du weitererzählen kannst?
Oh ja, wenn ich das jetzt, also schöne Frage, wenn ich das jetzt ausführen würde, dann wären wir morgen noch nicht fertig. Also das Projekt basiert vor allem, also es ist ein Oral History Projekt, basiert auf selbst erhobenen Interviews. Ich habe heute zum Beispiel den ganzen Tag an der Transkription von Interview mit Bogdan Kopek gesessen. Das ist der langjährige Manager zum Beispiel von Sodom. Der hat auch die frühen Creator, Running Wild, also bekannte Bands, gemanagt und hat auch die ersten Sepultura zum Beispiel nach Deutschland geholt, auf Europa-Tour mit Creator und solche Leute.
Ist Sepultura eine Metal-Band?
Gehen ja, absolut.
Ja?
Ja, Sepultura ist als Weiterentwicklung von Thrash Metal für mich gestartet. Also Sepultura war in ihrer Anfangszeit war das eine ganz krasse Band, also eine ganz harte Band. Und das hat sich dann eher in diesen, wie soll ich denn das sagen? Ja, das hat Folk-Elemente aus Brasilien natürlich mit aufgenommen.
Ja, genau.
Und wurde dann eher zu dieser Musik, die man dann zu dieser Rituals-Zeit, Chaos AD-Zeit kennt, wo halt viele Trommeln eine Rolle spielen und sowas.
Genau, ganz aber komisch, das haben ganz oft. Also das siehst du ja sonst, ist das ja, müssen wir auch mal sagen, Metal ist ja hauptsächlich jetzt, unterbrich mich mal bitte nicht, weil ich ja wahrscheinlich falsch liege, aber also hauptsächlich ein Männerding. Also es sind schon mehr Männer, die Metal hören oder auch die Metal-Sachen
gefühlt,
tragen.
Ja.
Gefühlt,
ich weiß nicht.
Aber Sepultura, ganz oft siehst du Frauen mit Sepultura, Shirts oder Hoodies ganz auch gerne. Ehemalige Kollegin von mir, Johanna, liebe Grüße, hat auch immer einen Sepultura-Pulli angehabt. Ganz, ganz komisches Phänomen.
Ist das so? Metal ist schon eher männerlastig, ne?
Ja, kommt drauf an. Also das ist regional und stilistisch sehr unterschiedlich. Metal ist halt, wie gesagt, nicht es gibt nicht den Metal. Es gibt sehr unterschiedliche Spielarten und es gibt durchaus Metal-Stile, wo man bei Konzerten auch eine Majorität an weiblichen Fans hat. Das gibt's auch.
Welcher?
Metal hat sich. Wie bitte?
Welcher Stil ist das?
Also ich persönlich habe die Erfahrung zum Beispiel bei einigen Black Metal Konzerten schon gemacht, dass man sehr viele weibliche Fans im Publikum hat, was natürlich cool ist. Grundsätzlich kann man sagen, dass Metal sich sehr für weibliche Fans geöffnet hat in seiner Geschichte. Also Metal ist gestartet zu der Zeit, und das bestätigt im Grunde jeder, mit dem ich gesprochen habe aus der Zeit, dass das ein Boys-Phänomen war, ne? Ein Boys-Club zum größten Teil. Frauen aber schon eine gewisse Rolle spielten, und die New Wave of British Heavy Metal hat das auch begonnen. Eine ganz bekannte Band, zum Beispiel Girl School, die kommen aus der New Wave of British Heavy Metal, oder Rock God ist auch so eine Band. Grundsätzlich gilt, dass über die 80er und 90er Jahre die Anzahl der weiblichen Fans massiv gestiegen ist und bis heute immer weiter steigt. Also das ist wirklich, wirklich phänomenal. Dass leider aber weibliche Bands noch sehr, sehr in der Minderheit sind. Ja. Mhm. Jetzt ist Nervosa zum Beispiel aus Brasilien, das ist ja eine All-Female-Thrash-Band, die war auf dem Cover von Decibel Magazine. Das ist natürlich eine große Sache, aber es verschleiert ein bisschen die Tatsache, dass es immer noch viel zu wenige, nicht nur All-Female-Bands gibt, sondern auch Bands, die gemischt sind zwischen Männern und Frauen. Das gibt es halt wenig, ne?
Wir waren ja eigentlich gerade bei Bogdan, wir schweifen ein bisschen ab, aber es ist auch einfach zu spannend. Es gibt so viele spannende Aspekte bei diesem Thema. Was mich mal, ich muss nochmal abschweifen. Wie kann ich mir so eine Kontaktaufnahme vorstellen? Also die Szene, wenn du jetzt Leute, die vor 20, 30 Jahren eine Band gemanagt haben oder vor 20, 30 Jahren in einer Band gespielt haben, und da ruft man jetzt aus Deutschland an, du hattest mir im Vorgespräch gesagt, du hast auch Diamond Head in England getroffen oder du planst eine Forschungsreise in die USA, erstmal geile Forschungsreisen.
Alter, geil,
sich mit den Göttern deiner Jugend zu treffen wahrscheinlich, aber davon ab, wie sind so die Reaktionen? Ich könnte mir vorstellen, dass Leute auch sagen, hey, Scientists from Germany wanna speak about my band, fuck you, oder weiß ich nicht, also wie reagieren die Leute?
Grundsätzlich sehr positiv, also wenn sie das denken, dann sagen sie es nicht. es gibt so eine gewisse Rücklaufquote, also um auf deine Frage zu antworten, wie ich die Leute kontaktiere, ohne das Internet wäre das natürlich überhaupt nicht möglich, ohne soziale Medien, ne? Also ich habe mich deswegen wieder bei Facebook angemeldet, um mit den Bands Kontakt aufzunehmen, ne? Und viele Bands haben halt auch eigene Adressen oder E-Mail-Adressen für solche Kontaktanfragen, und grundsätzlich wird man da sehr freundlich begrüßt und ja, sehr offen.
Dumm, wenn nicht. Also ich meine, jetzt wird ja deren Musik weitergetragen, und es ist ja nach wie vor, haben wir schon öfter jetzt auch festgestellt, eben auch eine Nische, die da bedient wird, und die sind doch froh, wenn die immer weiter in den Mittelpunkt gerückt werden.
Kommt auf die Größe der Band an. Also
klar,
das ist die Rücklaufquote ist in knapp über 50%, was ich am Anfang nie gedacht hätte. Ne? Also ich habe jetzt 25 Interviews insgesamt geführt. Weitere 10 sind jetzt schon fest anberaumt, und ich glaube nochmal 10 sind schriftlich unterwegs.
Cool.
Corona hat halt vieles schwieriger gemacht. Man kann die Leute so nicht treffen, deswegen ist vieles schriftlich, aber
schwieriger. Ich hätte fast gedacht, dass es das leichter macht, weil die Zeit haben.
Ja, das ist eine Sache. Die haben im Grunde mehr Zeit, aber das ideale methodische Interview ist halt face-to-face, und das ist halt zum größten Teil nicht möglich gewesen. Die Reaktionen sind sehr unterschiedlich, auch wenn man nicht nur das Alter der Musiker sich anschaut, sondern auch wo sie herkommen. Also in England sind die Reaktionen fast zu 100% sofort ja.
Ja.
Weil ich glaube auch, das hat damit zu tun, dass natürlich die Musiker aus der Zeit, an New Wave of British Heavy Metal, grundsätzlich deutlich älter sind und jetzt auch alle wieder aktiv sind. Die hatten ja alle so ein Revival seit der 2000er, 2010er Zeit. Die Bands gibt's ja fast alle wieder. Und die natürlich auch, wenn man älter ist, ist man auch daran interessiert, festzustellen oder zu beeinflussen, wie später von einem gedacht wird.
Mhm.
Und das merke ich ganz, ganz deutlich. Und bei solchen Bands wie Diamond Head, die du genannt hast, da habe ich mit dem Gitarristen Brian Tettler gesprochen, oder ich habe auch Interviews in Pubs gemacht mit Tigers of Pantang und ihrem Manager zum Beispiel.
Cool.
Oder wenn wir vorhin bei Bob Dylan sind, ich habe in London im Water Rats den Gitarristen von Praying Mantis, Tino Choi, interviewt, dort, wo Bob Dylan seinen ersten Auftritt in UK hatte. Cool. Das war auch sehr cool, um den Bogen zu Bob Dylan zu spannen. Und diese Leute sind unglaublich hilfsbereit und die bleiben auch danach mit dir in Kontakt und klären noch Fragen und helfen dir bei dem und dem und stellen Fotos zur Verfügung, also wirklich cool. Und es gibt unterschiedliche Mentalitäten. Das Ruhrgebiet zum Beispiel ist ähnlich wie Nordostengland und wie die Nordost-USA, also in dem New Yorker Bereich, in dem ich da unterwegs bin. Das sind alles, Hand aufs Herz, das sind wirklich richtig ehrliche Leute. Die sagen dir, was sie denken, die sind wirklich authentisch in ihrer Art, die verlangen auch das Gleiche von dir. Die Bay Area ist ein bisschen anders. Da ist der Metal stärker von so einer Skater, vielleicht eine leichte Hippie-Kultur noch so ein bisschen durchdrungen. Die sind nicht nur schwerer zu verstehen, das ist auch im Grunde eine ganz andere Art Menschenschlag, die dort vorherrscht. Die Skandinavier, da bin ich immer gespalten, die sind sehr reserviert am Anfang bei der Kontaktaufnahme, vor allem die Schweden, aber die sind wissenschaftlich ein Traum, weil einerseits natürlich ich schwedische Bands vergöttere, schon seit so vielen Jahren, wie Dismember und solche Bands Unleashed und so.
Ihr beide solltet euch dringend mal auf ein Date gehen, ja. Wirklich.
Wie ich interviewen konnte, also das Interview mit Fred Astby, dem Drummer von Dismember, war so eines meiner absoluten Highlights. Die Leute antworten auch wirklich nur auf das, was du sie fragst und die antworten auch korrekt und in granatenmäßigem skandinavischen Englisch, was natürlich auch wunderbar zu transkribieren ist. Also es ist ein mit den Skandinaviern ist es wirklich cool, ne?
Aber es ist nicht allen cool. Haben wir auch gerade festgestellt, wir haben nämlich mit Jannica Mancini von Thunder Mother gerade vor, weiß ich gar nicht, 3 Folgen oder so, haben wir mit der eine Folge gemacht. Ja. Super, genau dasselbe, was du sagst. Hey, tolles skandinavisches Englisch, kannst super mit denen quatschen. Wir haben auch mit Andy Brinks gesprochen, der dürfte dir ja auf jeden Fall geläufig sein.
Ja, die Folge habe ich gehört, ja.
Dazu würde ich ganz gerne nämlich dir eine Frage stellen, weil wir danach eben auch gesagt haben, es ist aber schon so, dass diese ganze Metal-Branche auf der einen Seite eigentlich ja fordert, dass sie mehr wahrgenommen wird, dass die Leute sich öffnen dafür, dass die aber selber schon auch sehr in sich gekehrt sind und gegenüber anderen Musikstilen nicht wirklich offen. Kannst du das bestätigen?
Nein, also ich denke, das Erfolgsgeheimnis des Metals historisch ist, dass es ihn noch so lange gibt, weil das ist ja keineswegs selbstverständlich nach so vielen Jahren, ist, dass Metal immer andere Stile mit aufgenommen hat. Eher das Gegenteil. Also Metal ist natürlich nicht der Mainstream-Pop à la, was weiß ich, Madonna oder sowas. Das ist natürlich, spielt da keine Rolle, aber Metal ist gegenüber anderen Einflüssen immer sehr inklusiv gewesen, also Folk-Einflüsse, elektronische Musik, klassische Musik. In vielen Metal-Bereichen spielt sowas eine Rolle und das spricht schon dafür, dass diese Leute natürlich auch solche Musik im Auge haben. Und wie gesagt, ich glaube, es ist ein Klischee, dass Metaler nur Metal hören.
Ja, aber wenn du jetzt Andy Brinks nimmst, der jetzt völlig andere Mucke macht, früher bei Sodom alles durchgetreten hat und jetzt macht er ganz andere, völlig verrückte, komische Musik und merkt eben, dass er auch in diesem ganzen Metal-Zyklus überhaupt nicht mehr willkommen ist, die ihm die kalte Schulter sagen, Junge, was ist denn mit dir nicht richtig, dass du jetzt aufhörst, Metal zu spielen. Also es ist, und ich habe das, muss ich sagen, ich habe das auch bei einigen Interviews, die ich geführt habe, durchaus auch mitbekommen, dass da schon so ein gewisses, Metal, wenn du kein Metal mehr spielst, dann bist du aber auch eher, sage ich jetzt mal, ein Musiker der zweiten Kategorie.
Ja, Metal, ich weiß nicht, wie es bei ihm jetzt persönlich ist, aber Metal ist natürlich auch ein Stil, der ähnlich wie eine Jugendkultur funktioniert, indem man sich natürlich abgrenzen will. Also man ist inklusiv gegenüber Stilen, die man irgendwie verarbeiten kann, aber es gibt halt vieles, womit der Metaler im Grunde nichts anfangen will und nichts anfangen kann und womit man natürlich auch im Grunde einfach nichts zu tun haben möchte. Und wenn dann Leute natürlich so einen kompletten Turn hinlegen, erst Thrash spielen und dann quasi das machen, was in der Szene quasi schon immer verpönt wurde, was als unauthentische Popmusik bezeichnet wird oder was weiß ich, dann wirft das halt Fragezeichen bei manchen auf.
Kann man sich vielleicht so drauf einigen, das schwebt mir gerade im Kopf, dass es offen ist gegenüber Einflüssen aus anderen Underground-Szenen, aber nicht offen gegenüber Einflüssen aus Mainstream-Szenen? Also weil das ja, glaube ich, immer so die Abgrenzung ist, wo es dann schnell, also ich denke jetzt den Klassiker Metallica, das Black Album, wo ja auch diese Diskussion war, ist das jetzt Sellout etc., weil es eben ein Schritt in Richtung Mainstream ist und das sozusagen immer ein Schritt in offene, andere Subkulturszenen willkommen ist, aber alles, wo man das Gefühl hat, dass damit kann man Geld verdienen oder es kommt aus dem Mainstream, gehen halt alle Alarmglocken an.
Ja, damit triffst du schon, denke ich, ins Schwarze. Ich glaube, der Hintergrund dahinter liegt historisch in der Trennung des Metals in ein Underground oder in eine Szene, die sich selbst so bezeichnet und von anderen abgrenzen möchte, und Metal, der natürlich wesentlich massenkompatibler ist. Mit dieser New Wave of British Heavy Metal Zeit begann ja auch diese Teilung des Metals in die krasseren Formate, was dann mit Venom zum Beispiel losging oder mit Raven und solchen Bands, die dann so in Richtung Speed und Black Metal führten, und auf der anderen Seite eher, ich nenne mal, einen Melodic Rock pop-affine Sounds, was dann Tigers of Pentang danach gemacht haben, oder auch bei Diamond Head ging das so in die Richtung, und worauf dann natürlich auch gewisse Bands in dem Bereich aufsatteln konnten, den die Thrasher dann Poser-Metal nannten. Ne? Also Metal lebt in seiner Geschichte natürlich auch von dieser Zweiteilung. Man konnte sich immer wieder aneinander reiben. Man blieb im Grunde unter einem Dach, aber man konnte sich unter dem Dach trotzdem abgrenzen und individualisieren. Und ich glaube, was du meinst, ja, das stimmt schon. Aber wenn man jetzt wirklich im Metal Zirkus die Seiten so krass wechselt, also es gibt immer viele Grauzonen, aber wenn man die Seiten so krass wechselt, wie Metallica das langfristig getan haben, und das ist nicht nur musikalisch gemeint, das ist ja auch kommerziell gemeint, ja, das ist natürlich etwas, wogegen sich der Underground immer abgegrenzt hat gegen den sogenannten Sellout. Ne? Und was Metallica dann machen, zu so einer millionenschweren Marke aufzusteigen und Tauschbörsen zu verklagen und Videos herauszubringen, auf denen sie sich gegenseitig anschreien und als Band therapiert werden müssen, das trifft im Underground einfach nur auf Kopfschütteln.
Wobei, ne? Jetzt natürlich alle ihnen im Nachhinein haben jetzt alle ihnen recht gegeben, dass sie damals geklagt haben gegen Napster und gesagt
ja,
haben,
natürlich.
War der erste Schritt, und gut, dass ihr das unterbunden habt. Jetzt hört man ja, wenn wir uns so unterhalten, Alter, du hast brutal viel Ahnung, du hast das komplett wirklich, ja, im wahrsten Sinne in diesem Fall studiert, das ist deine Leidenschaft. Ich frage mich tatsächlich, wie ist das, mit wem tauschst du dich aus? Also, ich stelle mir vor, halt, ist ja immer so, wenn man irgendwie mit mehreren Leuten an einem Tisch sitzt, erzählt jeder Mensch, was machst du so? Ja, ich bin bei einer Versicherung, ja, ich bin bei einer Bank. So, ich kenne das ja auch, ja, ich bin beim Radio, dann, oh, erzähl mal. Aber wenn du dann sagst, ja, pass auf, ich bin Metal-Forscher, und also ich meine, das ist ja wirklich, wir beide sind ja schon echte Nerds hier, ne? Aber das, was du da machst, das ist ja wirklich in eine Richtung.
Next Level.
Das ist wirklich Next Level. Da, mit wem kannst du dich austauschen? Kannst du auf Partys abends von deinem Job erzählen, ohne dass die Leute sagen, du, ich verstehe kein Wort?
Das nicht unbedingt. Also ich fange ungern von mir aus damit an, sag ja, ich mal. Wenn ich aber merke, jemand geht da total drauf ab, dann unterhalte ich mich natürlich wahnsinnig gerne darüber. Ich glaube, diese Leute, mit denen man sich dann vor allem austauscht, sind natürlich im wissenschaftlichen Bereich dann Kollegen. Vor allem in den Metal Studies ist ein irres und krasses Know-how da. Aber Metal ist natürlich auch eine Musikkultur, in der die Fans und die leidenschaftlichen Metal-Hörer und Hörerinnen auch selber sehr bibliophil sind. Die lesen viel, die lesen vor allem die Geschichte ihrer Szenen, die sind an sowas interessiert, die lesen Fanzines, die haben teilweise lexikalisches Wissen. Es ist Wahnsinn, auf was man da trifft.
Das stimmt.
Genau, und mit solchen Leuten kann man sich natürlich wunderbar unterhalten. Also ich sehe es nicht so, dass es da keine Unterhaltungsmöglichkeiten gibt. Das ist viel eher umgekehrt, dass man mit jedem zu einem Thema sprechen kann. Und manche sind natürlich auch nur von einer Band regelrecht besessen oder von einer Szene und wissen darüber im Grunde alles. Und das ist natürlich spannend, mit solchen Leuten ins Gespräch zu kommen.
Bevor wir jetzt gleich zu deinem musikalischen Vorlieben kommen, habe ich noch eine Frage, die sich gerade ergeben hat, über die Per und ich schon häufiger gesprochen haben. Und wenn wir so einen Musikexperten hier am Telefon haben, ich weiß, Wissenschaftler tun sich immer schwer, ins Blaue rein zu spekulieren, aber es bietet sich einfach an. Per und ich haben schon häufiger drüber gesprochen, wird es noch jemals so große Bands geben, die Stadien füllen, einfach aufgrund dessen, dass durch eben diese Verfügbarkeit der Musik heutzutage, es gibt so viele Subkulturen, dass so dieser Nenner fehlt. Du hast es ja sehr schön beschrieben, wie die Tape-Decks getauscht wurden, was Musik früher für einen Wert hatte und was man auch an Fans heutzutage eine Band wie AC/DC oder Metallica oder so in die Stadien ziehen kann. Wenn du die Musikszene einfach mal, ich weiß, Wissenschaftler machen es nicht gerne, aber mal ins Blaue weiter spekulierst, 30, 40 Jahre, wird so große Bands überhaupt noch geben, die jetzt aufkommen oder vor 10 Jahren, die Stadien füllen können, so globale Marken in den Dimensionen, oder ist das tot?
Ich möchte dich ungern enttäuschen, aber das kann ich unmöglich vorhersagen. Ich weiß nur eins, dass man es nicht vorhersagen kann. Also die Beobachtung zurzeit ist natürlich richtig. Die Bands, die Stadien noch füllen, werden immer älter, Ja, das sind alles die regelrechte Dinosaurier-Bands und da kommt im Grunde in dem Bereich, über den wir gesprochen haben, wenig bis nichts nach. Ob sich dies allerdings so weiterspinnen wird, das ist quasi mit Blick auf die historische Popularmusikforschung im Grunde unmöglich zu sagen. Es gibt immer wieder Revival-Phänomene, Anschlussphänomene. Es ist auch nicht nur davon abhängig, wie eine Band klingt. Es ist auch davon abhängig, wie eine Band vermarktet wird. Ja, ob man Potenziale in der Hinsicht entdeckt. Also das möchte ich ungern sagen. Da ich lieber auf sehr kleinen Konzerten unterwegs bin, ist es mir im Grunde eigentlich auch nicht wichtig, aber möchte ich nicht darauf antworten. Tut mir leid.
Es ist okay, denn wir können das auch ins Positive drehen. Er gibt uns damit ja Hoffnung. Also genau. Er sagt ja, es kann durchaus sein, weil wir waren schon eher so ein bisschen hoffnungslos unterwegs, dass es wirklich jetzt auch alles sehr, sehr kleinteilig wird. So, Marco, dann wollen wir doch jetzt wirklich, sind wir sehr gespannt. Wir haben unsere Spotify-Playlist, Touch Too Much Playlist, die wirklich sehr breit aufgestellt ist, auch schon das ein oder andere aus dem Metal-Bereich zur Verfügung stellt und wir sind sehr gespannt. Jeder Gast, der bei uns mit im Podcast ist, darf selbstverständlich auch eine Nummer mit drauf tun. Was können wir denn für dich auf unsere Playlist setzen?
Ich habe ja vorhin davon gesprochen, wie ich zum Metal gekommen bin, über diese CDs, die erlagen und die geilsten Covers, die mir zu der Zeit dort verfügbar waren, waren eigentlich die von Sodom. Mit Sodom bin ich auch eingestiegen in den Metal und war für mich natürlich dann geil, mit Tom Angel auch ein Interview zu machen und so. Und ich fand das Album Persecution Mania von 87, fand ich eigentlich schon immer am besten von Sodom. Und richtig gut beim ersten Mal hören hat mir besonders der Song Outbreak of Evil gefallen und deswegen würde ich mir den wünschen.
Das ist ein Wahnsinn.
Da sind wir auf jeden Fall im härteren Bereich auf unserer Playlist. Ja. Wenn ich fragen darf, wie alt warst du da, als du das gehört hast und dich das ergriffen hat?
So 12.
12 Jahre. Okay.
Ja. Was machst du, Jan? Komm, wir ziehen gleich nach.
Wir haben über Bands gesprochen, die bei uns auf der Playlist fehlen. Und da fehlt definitiv Motorhead zumindest alleine. Wir haben Lemmy mit Probot.
Du hast keine Motorhead-Band bis
bisher? Bisher keinen Song von Motorhead. Und es bietet sich einfach an, ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, aber Dr. Rock passt einfach sehr schön heute.
Sehr schön. Was tatsächlich witzig ist, weil ich habe versucht jetzt auch mal, ich bin tatsächlich ja mehr so der Rocker in unserem Podcast, auch der Classic Rocker. Jan ist mehr für Metal zuständig. Es gibt so ein paar Metal-Sachen, die ich auch gut finde und habe da mal versucht zu gucken, auch was die deutsche Metal-Szene angeht. Und ich hoffe, dass du das überhaupt dazu zählst in dem Fall. Was ich tatsächlich ganz cool finde und was jetzt witzig ist, weil es auch einen Doktor im Titel betrifft,
okay,
ist Halloween und ich packe Dr. Steen mit drauf. Dr. Steen, Marco, vielen Dank, dass du mitgemacht hast bei uns. Das war super interessant. Ich bin froh, dass ich dich innerhalb des Podcasts sprechen durfte und nicht beim Radio. Da hätten wir 2:30 Zeit gehabt, da hätten wir es niemals hinbekommen. Auch jetzt müssen wir zeitlich bedingt ein bisschen die Bremse reintreten. Ich glaube, Jan und ich könnten noch Stunden mit dir weiterschnacken. Es war super interessant. Ich bin absolut interessiert, A, an deinem Buch und B, weil dieses Zeug übrigens auch wirklich furchtbar scheiße schmeckt, würde ich sehr gerne dein Altenburger Bier mal probieren. Also
wenn das Buch rauskommt, würde ich sagen, machen wir eine neue Folge mit dir.
Genau, und dann bis dahin kriegen wir das Bier oder du schickst es uns zu. Marco, vielen, vielen Dank und weiterhin ganz viel Erfolg für deine Studien.
Ich danke euch, vielen Dank.
Tschüss.
Mach's gut, tschüss.
Ciao.
Ja, Mensch.
So. Marco hat schon aufgelegt, ja.
Ja,
dann schreiben wir gleich noch eine WhatsApp.
Also das war super interessant,
mega,
fand ich.
Wahnsinn, also dass man sich tatsächlich auch so in der Tiefe damit beschäftigen kann, ist ja immer so, sobald du dich mit dem Thema anfängst zu beschäftigen, gibt's immer mehr, aber dass man das wirklich auch nochmal, also
und wie gesagt. Ich habe ja gerade auch schon gesagt, du bist ja eher der Metal-Mensch hier bei uns beiden, aber ich hatte jetzt auch noch 17 Fragen gehabt ungefähr, also ich hätte auch nochmal richtig weitergehen können, aber wir wollen schnell noch auch unsere Fakt-4 nicht vergessen, weil die ist heute wirklich interessant, denn es geht selbstverständlich um unser Studium. Ich habe gerade nämlich nochmal geguckt, Marco hat westeuropäische Geschichte studiert. Das ist eigentlich sein Fach. Westeuropäische Geschichte. Bei mir war es Renaissance-Geschichte.
Aber das passt ja, ne? Was hat er gesagt? Ruhrgebiet, USA, England.
Ja, USA ist ziemlich Westeuropa.
Ja, das stimmt, das aber ja, nicht wirklich, aber.
Was war denn dein Fachgebiet?
In Politik war es Medienpolitik.
Also, überraschend.
Genau, Medienpolitik und bundesdeutsche Außenpolitik. Das war mein Prüfungsthema.
Ich muss dazu sagen, an dieser Stelle, glaube ich, können wir herzliche Grüße ausrichten beiderseits an Stefan Plass,
ja,
der der einzige vernünftige Professor war, weil er eben Medienpolitik mit genau uns gemacht hat. War wirklich auch interessant. Guter Mann gewesen, falls er diesen Podcast hört. Liebe
mit Sicherheit.
Grüße,
ich denke, genau Gute. Wie Kirk Hammett und all die anderen, absolut, die wir schon angeschaut haben, hören die rauf und runter.
So, fuck vor zum Thema Studium. Ich fange an. Und zwar, was mich total genervt hat und was ich auch schwierig finde immer, ist, du hast eine sehr exorbitante Abhängigkeit von den verschiedenen Profs, die du hast und deren privaten Steckenpferden. Ja, das heißt, also ich habe zum Beispiel richtig Bock gehabt auf mittelalterliche Geschichte. Und mittelalterliche Geschichte wurde angeboten mit, und das ist kein Spaß, mit folgendem Seminar, mittelalterliche Stadtgeschichte am Beispiel Goslar. Wurde wirklich so, das ist so wie, also das ist bei mir so eine Bild-Tonschere im Kopf. Wirklich so wie dieser Luftballon, aus dem diese Luft so
nicht mal mit einem Knall, sondern nee, so
sondern
langsam.
Echt so eklig langsam rausfließt und du einfach nur denkst, boah, what the actual fuck eigentlich? Weil ich bin einmal da gewesen, wirklich, also das war das Langweiligste, was ich jemals erlebt habe. Und das finde ich schade, weil du bist da total festgelegt und wenn das so Profs sind, die auf gar nichts Bock haben, dann bist du auch als Student einfach im Arsch. Und ich wollte eigentlich hauptsächlich Politik studieren, aber weil das einfach an dieser Uni so schwierig war, ich war in einem Seminar, ich weiß nicht, ob du da auch saßt, da bin ich tatsächlich aufgestanden und gegangen, weil da hat ein Prof vorne gesessen und gesagt, die Geschichte hat gezeigt, dass der Kommunismus mit Abstand die beste Form der politischen Einflussnahme war. Und ich habe ihn angeguckt und auf den Lacher gewartet. Und der meinte das völlig ernst. Und ich guck mich um und dann nickten die alle. Und da bin ich aufgestanden und gegangen. Weil ich habe gesagt, damit kann ich nicht arbeiten. Freunde, es ist 2004 oder 2005 gewesen. Ich bin fast wahnsinnig geworden. Das hat mich richtig abgefuckt. Du bist.
Mich, im Nachhinein muss ich sagen, würde ich alles händeringend wieder zurücknehmen. Möchte ich vor diese Fuck vor nochmal vorschieben.
Nein,
das, was
nicht.
Ich doch,
nein.
Was mir, also vom Studentenleben doch. Nur mit den finanziellen Mitteln von jetzt. Aber, ich muss sagen, mich hat zum Ende des Studiums diese theoretische Diskussion, also jetzt auch wie das, finde ich total geil.
Ja.
Aber irgendwann hat mir dann gerade bei politische Wissenschaft oder Sportwissenschaft, das ist jetzt ja nicht wie ein Ingenieur, der was erfindet, wo du weißt, das gibt's auch wirklich. Du forschst ja immer an irgendwie nebulösen Dingen. Ja. Also, ne, was bringt dir das, die Forschung über Oberitalien? Erstmal dann beruflich. Und wenn du an dieser Schwelle zum Job bist, dann dachte ich halt immer so, ja, und was mache ich damit jetzt? So,
okay,
und
da brauche ich gar nicht drüber reden, wenn ich Renaissance-Geschichte studiere.
Genau.
Museumswerter.
Aber das war etwas, was mich dann irgendwann komplett abgefuckt hat. Diese Theoretisiererei und Diskutiererei, wo man ja immer denkt, so, ey, es muss auch irgendwie eine Connection zur beruflichen Realität haben.
Ich hab ja nebenbei schon, wie du auch, während des Studiums, glaube ich, auch schon, und hast du auch schon beim Radio
gearbeitet,
oder nicht? Ne? Ich ja auch. Und mir hätte einmal fast dieses Studentenleben meine berufliche Zukunft zerhackt, weil ich hatte mich damals auf dem Volontariat beworben und dann war den einen Tag, war so schönes Wetter, die Sonne hat geschienen und wir hatten richtig gar keinen Bock. Und kennst du das Ottos noch?
Ja.
Siehst du das Ottos damals? Da haben wir gesagt, boah, wir gehen nicht Vorlesung, gar keinen Bock. Es war irgendwie 11.30 Uhr und sind wir ins Ottos gegangen, haben uns draußen hingesetzt und haben uns mit Bananenweizen zugeballert. Und anderthalb, zwei Stunden später hatte ich natürlich ordentlich einen im Kahn. Und kriegte einen Anruf von der Chefin von diesem Sender und die wollten mich auf ein Vorstellungsgespräch einladen. Und ich war absolut richtig angeschossen und vor allen Dingen die Leute um mich rum auch. Und dann gab es die ganze Zeit so,
ich bin Sozialarbeiter.
Ja, wirklich. Ich so, musst ja auch selber erstmal dann zusehen, dass du plötzlich deine Stimme in den Zaum kriegst. Anfängst zu lallen. Das war richtig lustig. So, zweite Sache, fuck vor von mir, was mich genervt hat, ist so ein bisschen dieser Spagat, der in den verschiedenen Studienabschlüssen stattgefunden hat. Wir haben ja beide noch Magister studiert, ne? Also ich war der Letzte, der durfte. Und da war es ja wirklich so, das war komplett frei alles. Also da sollte man zum selbstständigen Denken und Planen seines Tages hin erzogen werden, dass man sich selber die Seminare und die Vorlesungen aussucht, dass man selber entscheidet, was man macht, dass man, weißt du, einfach damit man vorbereitet wird auf das Arbeitsleben.
Eigeninitiative.
Generell eine gute Idee. hat halt bei dem Magister überhaupt nicht funktioniert, weil es hat nur dazu geführt, alles klar, ich mache das Seminar, wo ich einen Schein mache, dann gucke ich mir die Vorlesung an, die schreibe ich mir auf, aber da gehe ich nicht hin.
Ja.
So, und dann hat man aber, und das finde ich ist in Deutschland typisch, dass man von der einen Tischkante zur anderen Tischkante überschwingt und sagt, ihr macht jetzt Bachelorstudium, das ist wie Schule, wir geben euch vor, was ihr machen müsst, zack. Und wenn ihr nicht da seid, dann seid ihr durchgefallen. Und ich würde mir wünschen und hätte mir gewünscht und wünsche es mir noch, dass man sich in der Mitte trifft und sagt, auf der einen Seite hat man ein paar Sachen, die sind so, da muss man, kann man sich dran langhangeln, da gibt man eben vielleicht auch so eine kleine Grenze vor. Das ist auch für junge Leute wirklich auch nicht unwichtig. Aber man hat eben auch Elemente, die man selber schon mal strukturieren kann.
Vor allem beim Studium, wie wir es hatten. Ne? Also beim Ingenieur sehe ich das, dass ja, man das verschult, klar, vielleicht nicht so kritisch, nee, aber bei Geschichte oder Politik, da muss man tatsächlich schon auch mal zwei, drei Schüsse ins Blaue machen, weil, danke, du nicht weißt, was im Seminar vorkommt. Ich, bei Herr Fakt vor, ist mir sofort noch eingefallen, mein erstes Einführungsseminar, wo ich fast aus dem Studium wieder rausgerannt wäre, heulend, weil da die Vorstellungsrunde war und da saß einer, gefühlt war der uralt, wahrscheinlich war der Anfang 30 und hat gesagt, ich weiß den Namen nicht mehr, ich sage jetzt mal, ich bin der Uwe, ich bin im 27. Semester, weil ich interessiere mich für Menschen und nicht für Themen. Und da dachte ich, wo bin ich hier gelandet? Ob das so das Richtige für mich ist? Und das fand ich dann, was wieder dafür spricht, dass es unter Umständen doch nicht so schlecht ist, das Studium zumindest ansatzweise zu verschulen, dass irgendwie jemand mit Ende 30 oder wie alt der Kollege auch immer war. Mich würde interessieren, was macht der?
Ja, sollen, das würde mich auch interessieren.
Sollen wir mal Recherche machen am Schneiderberg? Gibt es Uwe noch?
Wenn du den Namen nicht mehr weißt, wird es ja schwierig. Bei mir war das gegenteilige Phänomen. Ich dachte, ich bin plötzlich im Kindergarten gelandet. Ich war in meinem ersten Tutorium. Ich dachte, oh, du bist jetzt Student, geil. Und das Erste, was die machen, wir saßen da mit 20 Leuten. So, wir machen jetzt mal eine Vorstellungsrunde. Ich bin Petra, also Petra der Panther. Und ich gucke sie an und sage, was? Ja, Petra der Panther, jetzt bist du dran. Jeder sagt zu seinem Vornamen einmal einen Tiernamen dazu.
Und was hast du gesagt? Per der Panther?
Das durfte ich dann ja nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, ich habe Per der Papagei gesagt. Aber ich dachte wirklich, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Und die alle, also, oh, geile Idee, das ist Petra Panther und ich bin Uli Uhu und das ist, Alter, ich dachte, das ist doch, wir sind hier im Studium, hallo, ich wollte eigentlich jetzt erwachsen sein. Da bin ich fast rückwärts rausgerannt. So, jetzt haben wir, glaube ich, offiziell, Folge 56 dürfte die längste Folge sein, die wir bislang gemacht haben. Ist das so? Ja, wir sind fast bei einer Stunde. Nicht ganz, aber über 50 Minuten waren wir, glaube ich, noch nie.
Ja, aber es, man muss sagen, es ist ja auch so viel Wissen in diese 50, allerdings, Minuten gepresst. Das, ja, ist ja wie ein Würfel, wie Raumfahrernahrung für den Kopf.
Wie nennen wir die Folge? Dr. Metal?
Dr. Metal.
Dr. Metal.
Rock, Dr. Metal.
Nee, Dr. Metal. Dr. Rock, ja, was, er ist ja Metal gehabt. Durch und durch.
Ja.
Absolut. So, das war cool. Dr. Metal, Dr. Marco Swiniarski, Metal-Forscher, falls ihr nachgucken wollt, an der Uni Jena. Ganz interessanter Typ. Und ich fand es sehr, sehr interessant auch mit, mega, dir. Das mit der Brille machen wir nicht wieder. Wodka Apple Soda ist auch das allerletzte. Das ist wirklich, was du an Scheiße ausgräbst, an Drinks. Das ist wirklich schwer zu schlagen.
Du kannst mich ja nächste Woche mal überraschen.
Ich bring Maggi Wodka mit. Da weiß ich wenigstens, was ich hab. In diesem Sinne, bleib gesund und munter und bis nächste Woche.
Tschüss.